Geldautomaten gesprengt, Luxusleben geleistet, ein halbes Leben im Knast. Immer wieder hören wir in den Nachrichten, dass Geldautomaten gesprengt werden und heute haben wir einen Geldautomatensprenger im Gerichtssaal. Mehrere Verfahren hat der Mann an der Backe und verurteilt wurde er auch schon. Was er sich davon geleistet hat, hören wir in dieser Folge. Und wir sprechen auch natürlich wie immer über Juristisches, denn hier im Landgericht in Erfurt geht es darum, ob der drogensüchtige Mann einen Platz in einer Entziehungseinrichtung bekommt oder eben nicht. Das Ganze ist nämlich ein Revisionsprozess und in einem ersten Urteil wurde gesagt, der Mann bekommt so einen Platz in der Entziehungseinrichtung. Wir sprechen darüber natürlich in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie uns. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns ein Abo dalassen und eine Nachricht können Sie auch schreiben an angeklagt@mdr.de. Und jetzt legen wir los.
ARD.
Und erst im Gerichtssaal und jetzt wie immer bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Schieß mal los, worum geht's?
Es geht also um einen Mann, der in der Nähe von Berlin geboren ist, der jetzt 47 Jahre alt ist. Er wird in der gesamten Verhandlung nichts sagen, außer den Kopf schütteln bzw. bei seinen Personalien nicken. Die werden ja gleich am Anfang vorgelesen. Und wir haben, glaube ich, das, was man einen Gewohnheitsverbrecher nennt. Früher zumindest habe ich dieses Wort öfter gehört. Der ist 47 Jahre alt und der hat mehr Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht als draußen.
Wir wissen ja, Revision, das bedeutet, das Ganze wurde schon mal verhandelt.
Genau,
und
genau.
Dann wurde Revision, also Rechtsmittel, eingelegt und jetzt kam es zurück. So, also ich würde aber erstmal vorschlagen, damit wir überhaupt wissen, warum der Mann da sitzt. Was hat er denn gemacht und der hat viel gemacht.
Der hat ganz viel gemacht. Ich fange tatsächlich an mit dem, warum wir jetzt diesen Prozess in Erfurt hatten, weil der Mann ist, glaube ich, sehr gerichtserfahren. Der ist an ganz, ganz vielen Landgerichten deutschlandweit schon verurteilt worden, diesmal halt auch in Erfurt. Er hat 5 Jahre, 6 Monate gekriegt und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, weil er 2020 einen Geldautomaten gesprengt hat hier in der Nähe von Erfurt. Zusammen mit Unbekannten, die sind auch unbekannt geblieben. Ihn hat man, ich meine, das ist ja nicht mehr zur Sprache gekommen, wegen einer DNA-Spur erwischt. Dadurch, dass er so viele Vorverurteilungen hat und ihn noch diverse Verfahren erwarten, hat man vermutlich seine DNA irgendwo gespeichert gehabt. Also der Mann ist angeklagt gewesen wegen einer einzigen Geldautomatensprengung und dafür hat er 5,5 Jahre Haft plus diese Unterbringung in der Entziehungsanstalt gehabt und bei dieser Sprengung sind 126.000 Euro erbeutet worden. Das will ich auch noch sagen, es war viel mehr Geld in dem Geldautomaten, aber die anderen Geldkassetten sind unbrauchbar gewesen, weil die Farbpatronen mit explodiert sind und dieses bunte Geld, das wirst du einfach nicht mehr los. Der ist im Februar 23 ist er verurteilt worden. Die Sprengung war 20 und im Oktober 23, da lief seine Revision noch, also die Verteidigung und er selbst haben Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Da hat sich das Gesetz geändert. Diese Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, das haben wir ja schon öfter gehabt, das trifft Leute, die auf Droge sind, die zu viel Alkohol trinken und wo man sagt, die Straftat steht damit in Zusammenhang. Und da hat sich jetzt die Rechtsprechung geändert im Oktober 23. Nämlich, es reicht nicht mehr, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt, sondern die Straftat muss sich sozusagen ausschließlich aus dieser Sucht begründen. Also ich sage jetzt mal so reine Beschaffungskriminalität, um mir den nächsten Schuss zu setzen. Das ist was, wo man sagen würde, oh ja, der muss in der Entziehungsanstalt untergebracht werden, weil ohne die Sucht würde er diese Straftat nicht begehen. In dem neuen Gesetz heißt es, der Zweifelsgrundsatz hat hier überhaupt keine Anwendung mehr. Also es war ja früher auch so, dass man sagt, naja, wahrscheinlich ist es wegen der Sucht. Mhm. Das reicht jetzt nicht mehr. Und das ist total interessant gewesen. Ich kann das jetzt tatsächlich mal vorwegnehmen, weil die Geschichte, die ich zu erzählen habe, so interessant ist. Nicht das, was hinten rauskommt. Diese Unterbringung in der Entziehungsanstalt ist aufgehoben worden in dem neuen Verfahren vom Landgericht Erfurt, eben weil es Hinweise darauf gibt, dass der Angeklagte das auch aus anderen Gründen gemacht hat. Also der nimmt alles oder hat schon alles in seinem Leben genommen, was ich so an Drogen je gehört habe, Alkohol, LSD, zum Schluss dann ganz viel Tilidin. Es ist aber während der Verhandlung auch vorgelesen worden aus den Finanzermittlungen zu diesem konkreten Fall. Da haben nämlich Finanzermittler, das ist üblich bei solchen Fällen, sich auch mal die Familie oder überhaupt so die Ausgaben des Angeklagten angeschaut. Der ist verheiratet und hat Kinder. Und da ist man dann drauf gekommen, dass es dann zum Schluss hieß, naja, er hat diese Straftat auch begangen, um, Achtung, sich einen luxuriösen Lebenswandel zu finanzieren.
Also in einem ersten Urteil wurde der Mann zu einer Gefängnisstrafe und zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Das wurde jetzt aber im Landgericht kassiert. Habe ich richtig verstanden, Conny?
Ja, es ging tatsächlich nur darum, kriegt er noch so einen Therapieplatz unter geschlossenen Bedingungen? Die sind total rar, die Leute warten drauf. Und da hieß es jetzt in der neuen Verhandlung, nee, kommt nicht mehr in Frage, bleibt nur die Gefängnisstrafe, weil im Falle einer erfolgreichen Therapie wird das dann auf die Haftstrafe angerechnet. Und ich sage jetzt mal, eigentlich dauert so eine Therapie 2 Jahre, ist beim Angeklagten aber vorgelesen worden, wie so die letzte Therapie verlaufen ist, die ist schon viele Jahre her. Das waren dann 3 Jahre insgesamt, also die kann dann auch mal verlängert werden.
Okay.
Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt im aktuellen Verfahren, dass es hieß, der war ja schon mal in Therapie, der hatte ja. Also für mich ist es eine Segnung, weil ich weiß, wie schwierig diese Therapieplätze zu bekommen sind, egal ob sozusagen in Freiheit oder unter geschlossenen Bedingungen, also sozusagen in der Haft. Und er ist dann auch nach dieser Unterbringung relativ schnell wieder rückfällig geworden.
Bei diesem Prozess waren ja Finanzermittler richtig groß mit dabei und haben richtig tief ermittelt. Und die haben herausgefunden, dass der Mann ein Luxusleben haben wollte und teilweise auch hatte. Und wir schauen da gleich nochmal genauer drauf. Bevor es bei uns weitergeht, habe ich aber noch einen Serientipp für euch. Und zwar gibt es eine neue Polizeiserie mit dem Namen Spuren. Und die könnt ihr nicht hören, sondern sehen in der Mediathek. Und es geht darum, eine junge Frau wird erst vermisst und später wird ihre Leiche gefunden. Kriminaloberrätin Barbara Kramer und ihr Team beginnen dann mit den Ermittlungen. Und auf einmal wird eine weitere Frau ermordet und der ganze Fall scheint mit dem ersten zusammenzuhängen. Und es wären sogar Parallelen zu einem ähnlichen Fall in Österreich erkennbar. So, jetzt die Frage, ist das Team da einem Serienmörder auf der Spur? Und vor allem, wie läuft die Ermittlungsarbeit, die zur Aufklärung dieser True-Crime-Fälle aus dem Jahr 2016 führte? So, und da empfehle ich euch die Serie. Das wird dann nämlich sehr, sehr realistisch gezeigt, wie diese Ermittlungsarbeiten abgelaufen sind. Also schaut da gern mal rein. Könnt ihr euch alles ab sofort ansehen in der ARD-Mediathek. Und die ganze Serie heißt Spuren. So, und jetzt geht's bei uns im Landgericht in Erfurt weiter und wir sind bei einem Automatensprenger, bei dem Finanzermittler ein Luxusleben herausgefunden haben. Conny, wir müssen über den Mann sprechen. Was ist das für einer?
Also er ist verheiratet, er hat ein Grundstück, das seiner Frau gehört und da haben die Finanzermittler festgestellt, dass dort auf dem Grundstück steht halt ein Gebäude, das ist auch saniert und dort habe sich der Angeklagte als Bauherr geriert und er habe auch immer bar bezahlt. Die Handwerker. Dann hat man herausgefunden, dass solange er draußen war, es Bareinzahlungen auf das Konto der Ehefrau gab. Als er wieder im Gefängnis saß, gab es das nicht mehr. Daraus haben die Finanzermittler geschlossen, dass er keinen Zugriff so ohne weiteres aufs Geld hat. Sie haben festgestellt, dass die Eltern des Angeklagten immer mal Summen auf das Konto der Ehefrau oder zum Geburtstag der Enkel überweisen. Da stand aber dann da, inwieweit die Eltern des Angeklagten in diese kriminellen Geschäfte involviert sind, ist nicht nachprüfbar. Und sie haben festgestellt, dass der Angeklagte ein Boot besitzt und einen teuren Hänger dazu bar bezahlt. Mhm. Und das ist halt so eine Geschichte, wo man sagt, naja, also das Geld ist jetzt nicht nur für die Tilidin-Tabletten draufgegangen, die er zum Schluss noch genommen hat. Da sind sehr, sehr viele bei einer Durchsuchung gefunden worden. sondern da ging es auch noch um was anderes.
Hast du da vielleicht mal eine Größenordnung eigentlich, wie viel Kohle da zum Beispiel? Ja,
ich glaube, der Hänger allein hat 10.000 Euro gekostet.
Ja, also das bedeutet, der Mann ja, war ein erfolgreicher Bankräuber und er scheint ja irgendwie Erfolg gehabt zu haben mit dem, was er so gemacht hat. Du hast angedeutet, wir sprechen hier über einen Fall, der wurde in Erfurt verhandelt. Allein da gab es eine hohe Strafe. Resultiert aber auch daraus, dass er schon vorher in anderen Städten erwischt wurde, verurteilt wurde. Ja. Und das war, hattest du mir verraten, das war jetzt nicht nur ein oder zwei Fälle.
Nein.
Das war eine ordentliche Anzahl, ja, eine ordentliche Latte an Automatensprengungen.
Genau. Ich fange jetzt mal an. Es wird ja immer der Bundeszentralregisterauszug verlesen und das hat wahnsinnig lange gedauert beim Angeklagten. Das geht tatsächlich los, als er noch Jugendlicher war, mit Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dann kommen die üblichen Ermahnungen, Arbeitsleistung, Ermahnung, Arbeitsleistung. Dann gab es 9 Monate Bewährung. Da waren schon Diebstähle dabei. Und dann gab es sehr schnell schon eine Haftstrafe von mehr als 2 Jahren. Da ging es vor allen Dingen um Diebstähle. Also da war er Mitte 20, da hat er schon 10 Jahre gekriegt. 10 Jahre Haft wegen diverser Bankräube, sage ich jetzt mal. Also es waren diverse Banküberfälle, wegen derer er verurteilt worden ist. Also er ist zwar 2001 schon mal verurteilt worden, zu 10 Jahren, da kommt ja schon U-Haft, war ja da schon dabei, dann ist er möglicherweise ein bisschen eher entlassen worden und dann hat er 2010 7 Jahre dazu gekriegt. Plus diese Unterbringung in der Haftanstalt und da waren es schon 5 Geldautomatensprengungen. Also schon, ich sage jetzt mal, sehr früh. Und seit 2021 wurde er dann gesucht. Er ist dann in Haft gekommen wegen Automatensprengungen. Er ist 2018 in Gera verhandelt worden. Und ja, weil der Prozess, da saß er in Untersuchungshaft und weil da irgendwie Akten fehlten, bei dem Prozess, sind alle Angeklagten auf freien Fuß gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass er 20 sozusagen da ist er noch nicht verurteilt wegen der Geschichte. Also da gilt noch die Unschuldsvermutung.
Also ist noch ein offenes Verfahren?
Ist ein offenes Verfahren, mindestens 3 gesprengte Geldautomaten geht's da. Spektakuläre Bilder, kann ich mich erinnern. Also wirklich, da ist viel in die Luft geflogen. Und dann konnte er 20 halt diese Sprengung begehen. Da kann ich sagen, hat er begangen, weil also die Strafe ist rechtskräftig von 5 Jahren und 6 Monaten. Und jetzt geht's aber noch weiter. Es geht noch weiter, weil inzwischen hat praktisch die Realität diese Strafe von 2023 überholt, weil es sind jetzt auch noch verlesen worden Verurteilungen vom Landgericht Magdeburg, vom Landgericht Flensburg, vom Landgericht Lübeck. In einem Fall gab es einen Freispruch, aber die anderen haben sich summiert auf inzwischen über 10 Jahre. Es sind auf jeden Fall schon wieder ganz schön viele Jahre dazugekommen und es gibt noch dieses offene Verfahren in Gera.
Ja, klingt ja eigentlich schon fast wie ein Film, dass einer das immer wieder macht und immer wieder macht.
Ja.
Also Frage Nummer 1, du hast ihn ja gesehen, was ist das für ein Mann? Ist es sportlich oder?
Jemand, der so oft im Gefängnis gesessen hat, hat ein langes Shirt angehabt mit langen Armen. Ich habe nicht eine einzige Tätowierung gesehen, das hat mich sehr beeindruckt, dass jemand mit so einer, ich sag's jetzt mal, Knastkarriere, keine sichtbare Tätowierung hat. Ein sehr, sehr dünner, sehr blasser Mann. Es ist auch verlesen worden, dass er zwischendurch mal, ist bei ihm eine Krebserkrankung festgestellt worden. Deswegen ist er auch behandelt worden. Er sitzt gerade für irgendein anderes Gericht seine Haftstrafe ab. Also ich habe so viele Haftanstalten gehört in diesem Verfahren, wo er überall schon gesessen hat. Und das habe ich schon mal erzählt. Wenn jemand in einer anderen Haftanstalt sitzt, dann wird er ja nicht am Tag des Prozesses zu dem Gericht gefahren, sondern da wird er verschubt. So heißt das.
Ja.
Da gibt's so bestimmte Routen. Da fährt so ein Gefangenentransporter, und zwar so ein großer Bus, nicht so ein kleiner, wie man sie manchmal sieht, sondern ein großer Bus, fährt dann so alle Gefängnisse ab. Ja. Immer dieselbe Runde. Und dann bist du, wenn es blöd läuft, 14 Tage unterwegs und schläfst jede Nacht in einer anderen Zelle. Also Verschubung ist nichts Schönes. Das habe ich schon, für mich ist auch Knast nichts Schönes. Aber wenn man jede Nacht in einer anderen Zelle schläft, das habe ich schon öfter gehört, dass das für die, auch für gefängniserfahrene Leute sehr belastend sein muss.
Und sag mal, wie viel, ich meine, allein ein Automat, 126.000 Euro. Du hast jetzt so eine Latte an Überfällen aufgezählt. Also es ist davon auszugehen, dass der Mann Geld tatsächlich da noch hat und hatte.
Ja, in dem Gera-Verfahren, wo es noch kein Urteil gab, geht es, glaube ich, um 500.000 insgesamt.
Ja, okay. Das ist, weiß nicht, weißt du, wo das Geld dann abgeblieben ist?
Nein. Ich kenne nur das, was vorgelesen wurde in dieser Erfurter Geschichte.
Ja.
Ich weiß, dass in anderen Automatensprengerverfahren dann tatsächlich auch mal was gefunden wurde, wenn man die Leute schnell bekommt. In dem Fall ist es so, dass die Kassetten, die haben da die Kassetten irgendwie auf ihrer Flucht damals irgendwo noch weggeschmissen. Mhm. Also die nehmen die ja jetzt nicht mit nach Hause, damit man dann sagen kann, ach guck mal, ist doch die Kassette aus Mittelhausen.
Ja.
Schau mal, da muss doch was gewesen sein. Also kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß halt nur, dass der Schaden natürlich auch relativ hoch ist. Wir haben ja jetzt schon Automatensprengungen gehabt, wo Häuser in Mitleidenschaft gezogen waren, wo es um die Statik ging. Und ich möchte auch nicht drüber wohnen, wenn unten eine Explosion, unten ein Automat gesprengt wird. Das ist, glaube ich, für Menschen eine traumatische Erfahrung.
So, und jetzt werden wir nochmal juristisch, weil wir haben gesagt, in Gera am Landgericht, da wurde verhandelt und weil da Akten gefehlt hatten, mussten der Angeklagte und seine Kumpanen freigelassen werden. Das eigentlich unglaublich, aber das hat jetzt auch seinen Grund. Wie wir jetzt nämlich herausbekommen haben, in diesem Prozess in Erfurt, hat das Landgericht Gera mittlerweile eine Überlastungsanzeige gestellt. Und darauf wollen wir jetzt einmal schauen. Denn die Folgen, die sind gravierend und betreffen auch unseren Fall hier, den Fall des Automatensprengers.
Die Justiz ist überlastet, ihr fehlen Leute und ich habe das angesichts dieses Verfahrens habe ich dann tatsächlich auch nochmal konkret nachgefragt, wie das so ist, weil nicht nur das Gera-Gericht ist überlastet, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Da gibt es ganz aktuell, gibt es da ein Schreiben der Behörde an das Justizministerium und die haben da mal aufgelistet, wie so die Belastung für einen Staatsanwalt aussieht. Das fand ich ganz interessant, das ist für mich auch neu gewesen. Also ein Staatsanwalt in Thüringen oder deutschlandweit, glaube ich, ist das so, muss im Monat 106 neue Verfahren bearbeiten. Eine Vollzeitstelle.
Mhm.
106 neue Verfahren und Gera hat mal ausgerechnet und bei den erwachsenen Dezernaten heißt das, bei denen ist es so, sorry, dass ich raschle, aber ich muss nachgucken. Da ist es so, dass in Gera ein Staatsanwalt nicht 106, sondern zwischen 212 und 477 Verfahren im Monat sozusagen hat im Moment. Das ist schlicht nicht zu schaffen. Das sind nur Strafverfahren, wo die Täter bekannt sind. Das sind noch nicht mal die Unbekannten, wo man noch Ermittlungen anstellen muss, sondern das sind bekannte Tatverdächtige. Und das ist schlicht nicht zu schaffen. Und habe ich ja schon so oft erzählt, je später verurteilt wird, desto höher der Strafrabatt, weil die Tat schon so lange her ist. Manches wird man vielleicht ja gar nicht mit einem vernünftigen Aufwand noch hinkriegen. Und die haben es mal ausgerechnet dort in der Behörde. Ihnen fehlen 17 Staatsanwälte und 10 Bedienstete im mittleren Dienst. Das sind dann diese Geschäftsstellen, Leute, die dafür sorgen, dass Anwälte die Akteneinsicht beantragen, die Akten dann auch bekommen, wenn der Staatsanwalt sagt, ja, der darf die Akten kriegen. Und im letzten Jahr war es in Gera noch schlimmer. Da gab es Staatsanwälte, die hatten über 600 Verfahren im Monat. Und es gab neues Personal. Also es sind Leute dazugekommen, aber es reicht halt noch nicht aus. Und ja, das ist also sozusagen sehr misslich. Und an den Gerichten, wie gesagt, da berichten wir ja ständig, wie lange Verfahren liegen. Und eigentlich müssen ja nach 6 Monaten U-Haft, müssen die Leute ja ihren Prozess kriegen. Das ist nicht mehr in jedem Fall zu schaffen.
Ich meine, klar, wenn man das so, allein schon die schiere Zahl lässt einen ja ein bisschen mit offenem Mund da sitzen und Überlast und von Überlastung kann man ja immer so relativ leicht daherreden, aber das hat ja wirklich, du sagst ja auch immer wieder diese konkreten Auswirkungen. Es muss verhandelt werden wegen Fristen, hier haben jetzt auf einmal Akten gefehlt, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.
Und,
ne,
und
aber
dann konnten die in der angemessenen Zeit nicht mehr neu verhandeln und jetzt sind die draußen und genau der konnte ja jetzt nochmal neu sprengen.
Ja, und das ist eben, das eine führt zum anderen. Und die Lösung ist natürlich schwer, weil jetzt ja auch in Thüringen noch das spezielle, der spezielle Fall ist.
Trotzdem, es ist aber auch, ich will noch eins dazu sagen, es ist nicht nur so, dass da viele Leute in Rente gehen oder die Verfahren immer länger werden. Das ist auch so. Die Verfahren werden vor allen Dingen immer mehr. Ich will jetzt die Gera-Zahl der Staatsanwaltschaft Gera nochmal nennen. Die hatten 2022, hatten die in ihrer Behörde 36.800 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige. Und im letzten Jahr waren es dann 43.000. Also das ist 5.000 mehr innerhalb von 2 Jahren und der Trend hält an.
Mehr als 10%.
Das ist nicht wenig.
Nee. Und wie gesagt, Brief immer schön, vielleicht auch gut. Aber was sich dann ändert, ist natürlich dann, steht auf einem anderen Blatt.
Ja, und dann verliert natürlich die Bevölkerung, wie das so schön heißt, das Vertrauen in die Justiz.
Anderes, auch spannendes Thema, ob das wieder in den Griff zu bekommen ist, so schnell glaube ich ja erstmal nicht. Es muss,
ich auch nicht.
Das wird wahrscheinlich ein paar, jedenfalls sehr viele politischen Willen dann auch brauchen. Und das wieder zu ändern. Hier in dem Fall, Conny, aber jetzt ist denn da das letzte Wort, wie man immer so schön sagt, gesprochen?
Nein, das geht alles noch weiter. Vor allen Dingen muss man ja sagen, wenn jetzt noch andere Verurteilungen dazukommen, dann muss immer wieder eine Gesamtstrafe gebildet werden. Also wir machen jetzt nicht Landgericht Lübeck plus Landgericht Flensburg plus Landgericht Gera plus Landgericht Erfurt, sondern dann werden immer die Strafen wieder aufgehoben. Und es wird eine neue Gesamtstrafe gemacht, wo wieder die höchste Einzelstrafe maßvoll erhöht wird. Und dann muss man aufpassen, dass nicht zwischendurch schon mal was verbüßt ist. Dann gibt es die berühmte Zäsurwirkung und dann muss man alles, was ab da ist, dann wieder zusammenzählen, aber trotzdem noch einen Härteausgleich mit dem davor machen. Das ist, glaube ich, höchst kompliziert und ich bin nicht sicher, ob ich das mitbekomme.
Und die Frage nach dem Entziehungsplatz, ist die jetzt endgültig geklärt?
Kann
auch wieder
im nächsten Verfahren spielt das wieder eine Rolle.
Alles klar, ja, dann wird der Mann noch weiter an Gerichtserfahrung auf jeden Fall sammeln, das ist ja schon mal klar. In dem Fall wurde aber entschieden, dass sein Drogenkonsum nicht automatisch dafür sorgt, dass er einen Platz in der Entziehungsanstalt bekommt, Entziehungseinrichtung. Conny, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Und wie immer hören Sie uns wieder in 2 Wochen. Immer montags gibt es da von uns eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und bis dahin, schaut doch gerne mal in der Mediathek vorbei. Da läuft die Polizeiserie Spuren. Da geht es um sehr, sehr gute Ermittlungsarbeit. Sehr, sehr realistisch wird die da gezeigt. Spuren in der Mediathek. Viel Spaß dabei.